Wie groß ist denn die Angst eines Sängers, der sowohl Oper singt als auch Lied singt? Wie groß ist die Angst, sich zu erkälten?
Ist natürlich immer da, aber irgendwie sein Leben mit Angst zu verbringen, ist nicht schön. Deswegen geht man dem aus dem Weg, dieser Angst, bis es dann passiert ist, und dann ist es halt passiert. Ich bin ein Verfechter von Home Remedies auf Englisch, und auf Deutsch heißt das ja Hausmittelchen, von Hühnersuppe über Kräutertees über, genau, also diese ganzen Spielchen, die man dann tut. Was ich tue, ist wirklich, dass ich aufpasse, dass ich nicht alles mit meinen Händen antatsche und mir danach ins Gesicht tasche. In der U-Bahn oder Türklinken oder nach dem Händegeben machen wir trotzdem. Ich bin keiner, der niemandem die Hand gibt, deswegen aus Angst, sondern ich gebe gerne Hände, aber danach wasche ich sie auch, bevor ich sie mir ins Gesicht stecke.
Sie sind Tenor. Als Tenor kommen Sie auch zum Heidelberger Frühling mit sehr verschiedenen Aufgaben. Man muss im Programm schon mehrfach umblättern, um immer wieder Ihren Namen zu finden, Simon Bode. Sie sind Jahrgang 84, haben eigentlich ganz anders angefangen. Also Gesang stand da nicht am Anfang.
Vor allem nicht als irgendwie als Berufsbild oder so, sondern ich habe relativ klassisch mit irgendwie Geigenunterricht in der Musikschule angefangen, hatte Klavierunterricht, bin dann allerdings doch über die Schule und auch über die Kirchen und so weiter in ein bisschen so diese Chorsängerszene gekommen und hatte dann das Glück, eher nach dem Stimmbuch, dass der Gesang sich herauskristallisiert hat als mein Instrument. Also vorher war ich irgendwie Musiker und auch relativ irgendwie also relativ gut unterwegs, so als Pianist und als Geiger und auch in vielen Kombos und Kombinationen und Kammermusik und was wir alles gemacht haben. Und dann hat die Stimme sich entwickelt und das hat sich dann relativ schnell als mein Instrument rauskristallisiert.
Würden Sie sagen, Sie haben seither eine steile Karriere gemacht?
Was ist Karriere? Also ich habe viel Glück gehabt, dass ich oft an die richtigen Orte und auch Lehrer, das ist ja ganz besonders wichtig, als Sänger gekommen bin und auch mit fantastischen Leuten Musik machen darf. Was dann als von außen betrachtet als Karriere bezeichnet wird, das ist ehrlich gesagt wirklich zweitrangig. Also es ist auch nicht so ein Spruch, sondern viel wichtiger ist, dass man die richtigen Dinge zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten singen darf und sich weiterentwickelt. Also jetzt gerade als Sänger, das ist ja als Pianist und Geiger noch ein bisschen anders. Die haben ja so eine Entwicklung, die vielleicht 10 Jahre früher losgeht. Jetzt bin ich 30 als Sänger. Das ist auch noch nicht irgendwie, dass man sagt, jetzt ist aller Weisheit Ende sozusagen, sondern da geht es jetzt los mit der Arbeit. Und was dann Karriere ist, das zeigt sich auch manchmal mehr im Rückblick.
Sind Sie im Ensemble in der
Genau,
Oper Frankfurt
genau.
jetzt immer noch?
Ja.
Man hat Sie bezeichnet auch als einen wunderbaren Mozart-Tenor. Das ist jetzt so ein Etikett, was man da jemandem aufklebt. Ich könnte mir denken, dass Sie das auch nicht so mögen.
Also ich meine, wenn man als wunderbarer Mozart-Tenor bezeichnet wird, ist das natürlich schön, weil das ist gerade in der Oper natürlich mein Kernrepertoire irgendwie.
Kerngeschäft.
Kerngeschäft, ja. Wenn man so will, obwohl das stimmt natürlich eigentlich auch nicht. Also generell diese Labels, die einem so aufgedrückt werden, das kommt auch von außen eher, ne? Also ich mache wirklich viel von wirklich alter Musik, die ich auch gerne mache, bis zu absoluter neuester Moderne, ist alles dabei. Das ist vielleicht was ein bisschen Timbre beschreiben soll, eher, glaube ich, ne? Und das ist natürlich schön, weil das ist natürlich auch das Ziel, was man sucht, wenn man mit beschreiben will, dass da eine schöne weiche Stimme ist, die trotzdem Klarheit besitzt, die jung und frisch klingt. Wenn das damit beschrieben wird, dann nehme ich das gerne an.
Also mir ist aufgefallen, als ich Ihre Vita gelesen habe, dass Sie in dem zauberhaften Ort Montepulciano in der Toskana haben Sie an der italienischen Erstaufführung von Salvatore Charino das Stück heißt, was weiß ich gar nicht.
Luci mie traditrici heißt das, genau. Der verräterische Augen ist die bisschen Übersetzung. Das war eine Koproduktion mit der Oper Frankfurt. Das war, glaube ich, das allererste, was ich gemacht habe, direkt nach dem Studium. Traumhaft, seitdem bin ich verzaubert von Montepulciano. Das war sozusagen der Einstieg in die Oper, eigentlich mit diesem Stück.
Aber es zeigt eben auch, dass Sie offen sind und sich nicht auf eine bestimmte Epoche konzentrieren möchten, sondern dass Sie neugierig sind auf alles alt, neu,
Genau,
zeitgenössisch.
gut muss es sein.
Ja, es muss gut sein,
Genau,
das ist
also das
klar.
ist das Allerwichtigste.
Sie werden beim Heidelberger Frühling, wie gesagt, Sie machen viel da, aber im Zentrum steht sicher auch ein
Ja.
Liederabend, den Sie singen werden. Begleitet werden Sie von dem fast Urgestein Graham Johnson, der eine ganze Generation älter ist als Sie
Ja.
und der noch mit der Schwarzkopf gearbeitet hat, mit
Ja.
Fischer Dieskau und vielen anderen von diesen alten Helden. Wie ist denn da die Zusammenarbeit?
Ich meine, er ist schon eine lebende Legende, wenn man so will. Ich habe Graham kennengelernt 2009, glaube ich, im Zuge des Schubert-Wettbewerbs in Dortmund. Und Graham hat mich ziemlich schnell geholt nach London für eine Aufnahme von Brahms-Liedern. Da war eine sehr berühmte Kollegin kurzfristig durch Krankheit abgesprungen und Da stand aber alles im Grunde und dann hat er mich kennengelernt und gefragt, ob ich nicht dafür einspringen will. So haben wir uns kennengelernt und sind sozusagen auf einem relativ hohen Tempo eingestiegen gemeinsam. Er hat mir viele, auch Sekundärliteratur dann über Brahms, die ganzen Originalbücher, die er in seiner berühmten Bibliothek da stehen hat, mitgegeben, Flugzeug gelesen. Das macht generell, glaube ich, so große Künstler aus, die aber in der Sache vollkommen uneitel sind. Vorherrschend ist die Freude, mit gemeinsam zu musizieren. Und ich freue mich jetzt auf riesig auf dieses Programm. Vor allem der Britten, das hat er mit Britten und Peter Pierce selbst noch erarbeitet. Also das ist unbezahlbar, mit solchen Leuten Musik machen zu dürfen.
Also da sind wir jetzt beim Programm. Ja. Es kommt mir ein bisschen vor, angeordnet wie eine Zwiebel. Es gibt zwei äußere, vorne und hinten eine Schale. Das ist der Britten.
Ja.
Dann kommt Brahms.
Ja.
Und in der Mitte ist dann, was nach Heidelberg ja eigentlich gehört, genau, der Liederkreis von Schumann nach Gedichten von Eichendorff.
Ja.
Aus welchem Hirn ist denn dieses schöne Programm entstanden?
Das ist eine ganz schöne Beschreibung, die Sie haben. Kern sollte Opus 39 von Schumann sein und die Eichendorff-Lieder. Aber diese Verwandtschaft der ganzen Sache, Britten, Brahms und Schumann, in den Texten, die Sie vertont haben, wie Sie sie vertont haben, das da Verbindungen aufgezeigt werden sollten. Das war sozusagen der Kerngedanke dieses Programms. Und ich glaube, das ist ganz schön gelungen, dass man, also wir werden auch am Abend teilweise übergangslos in den Zyklus reingehen, von Britten zu Brahms zu Schumann zum Beispiel. Da wird es keine Applauspause zum Beispiel geben, sondern das sollte so ein bisschen die Verwandtschaft, auch die Verwandtschaft, die vielleicht nur ich oder Graham so empfinden oder vielleicht nur ein Teil des Publikums, aber die ich als sehr stark wahrnehme, die sollte durch dieses Programm sozusagen aufgezeigt werden.
Also wenn man sich die Texte anguckt, dann bei Eichendorff sowieso und Schumann kann man sagen, es hat irgendwas Romantisches, das ganze Programm. Können Sie das auch so sehen?
Ja, es hat was Urromantisches, also alles hat im Kern die romantische Sehnsucht, also ich sehe bei allen diesen Liedern, ist diese Verbindung zwischen unglaublicher Differenziertheit und Ausarbeitung natürlich und musikalischer Genialität in der Musik- und Textbehandlung. Und trotzdem sind sie alle unmittelbar bodenständig. Der Text ist also unverstellt, wird wiedergegeben. Also dieses Spiel zwischen diesen beiden Polen ist in den gesamten Werken, zieht sich da wie so ein Faden durch. Das ist das, was auch das ausmacht, was mich daran interessiert.
Und sozusagen im geografischen Mittelpunkt des ganzen Unternehmens, könnte man sagen, taucht die Mondnacht auf.
Ja.
Schumann, Eichendorff, wo man ja sagt, die schönste Komposition, die Schumann je mit Liedtexten geschaffen hat. Sehen Sie es auch so?
Das sehe ich auch so. Also das ist auch ein Lied, das man immer schon meint, gekannt zu haben. Das ist ein Lied, das ist ja irgendwie im Kanon des Kulturguts drin. Und bis man es dann selber singt, muss schon noch mal viel passieren. Das ist ja auch ein berüchtigtes, schweres Lied, weil es also rein technisch, das schwebt da die ganze Zeit in Passage und muss natürlich auch eine besondere Farbe haben. Und auch, weil es doch mit viel aufgeladen ist. Ne? Also mit der ganzen Rezensionsgeschichte, wer das alles schon wie schön gesungen hat, wie ich das gerne singen möchte, wie es klingen muss. Dann auch, wann es steht im Zyklus, also auch mittendrin sozusagen am Abend. Und davon sich frei zu machen und die Seele aufzumachen und einfach darauf zu schweben und es einfach so uneitel, wie es geht, zu singen und darzustellen, das ist dann die große Hoffnung, dass das gelingt.
Ich lerne, bevor ich überhaupt die Noten in die Hand nehme, erstmal die Texte auswendig und gucke mir das an und lese mir das durch und gucke, was die mit mir machen. Gerade bei Eichendorff finde ich das gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ne? Also ich finde zum Beispiel eine schöne Müllerin oder eine Winterreise, den Zugang auch zum Text fällt mir, ehrlich gesagt, leichter als diese romantischen, die irgendwie mit dieser Symbolik auch aufgeladen sind. Aber trotzdem, also da ist der Text als allererstes, dann der Text im Metrum, im Rhythmus schon und dann bauen wir es zusammen.
Zum Schluss ein Zitat von Arthur Schnitzler, der hat gesagt, das Orchester versetzt die Damen in Trance, aber schreiben tun es dann dem Tenor. Also die Anerkennungsschreiben bekommt der Tenor und nicht das Orchester. Ist der Tenor heute noch so einer, der mit dem weißen Schal kommt und laut schmetternd dann auch beim Champagner nach der Vorstellung zur Premierenfeier kommt? Oder ist das jetzt ein Beruf wie jeder andere? Oder braucht es auch so ein bisschen Show dabei?
Gibt es sicher Leute, die das bedienen. Vor allem natürlich hat das weniger mit der Sache zu tun, sondern auch ein bisschen mit dem Business. Gerade jetzt, was Sie beschreiben, ist natürlich Oper-spezifisch natürlich. Man lebt
also jetzt nicht auf mich bezogen, aber ich weiß, dass Kollegen teilweise auch in Extremsituationen leben. Das ist natürlich auch immer ein Drahtseilakt, so ein Abend. Und dass man dann das sozusagen danach abfeiert, kann ich nachvollziehen. Ich glaube aber, das ist schon auch viel Klischee. Dass die Herzen uns zufliegen, dagegen haben wir natürlich nichts.